Klartext, der Aschu-Talk mit Nicoletta Cimino, wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen beim Klartext, dem Aschu-Talk auf aschur.ch, Radiokanal 3 und das Podcast. Jede Woche ein Gast bei mir in der Sendung, meistens jemand, der mit unserer Region etwas zu tun hat. Und das hat die Frau, die mir heute gegenüber sitzt, definitiv. Sie ist, wenn man so will, die Madame Cinema für das Biel, Seeland, für den Berner Jura, für Neuenburg. Es gehören ihre 28 Kinosäle. Sie ist in diversen Organisationen, die sich für das Filmschaffen einsetzen. Und ja, sie ist so ein bisschen überall, wenn es um das Filmwesen geht und um das Kino. Willkommen, Edna Eppelbaum.
Merci.
Edna Eppelbaum, die Sendung heisst Klartext und zum Starten werde ich den Klartext beschwören mit 5 Begriffen, wo ich immer eine Auswahl gebe, zwischen 2 Begriffen quasi, und 5 Begriffspaar und ihr wählt eine Option und ihr müsst damit eigentlich Klartext reden, weil ihr eben nicht noch gross könnt erklären, sondern einfach müsst wählen. Seid ihr bereit?
Ja.
Also gut. Martin Scorsese oder Greta Gerwig?
Greta Gerwig.
Filmfestival Cannes oder Berlinale?
Filmfestival Cannes.
Parkett oder Balkon?
Parkett.
Blockbuster oder Arthouse-Film?
Beides.
Geht nicht?
Beides.
Geht nicht?
Arthouse.
Hollywood oder Solothurn?
Solothurn.
Gut, also vielleicht können wir über den einen oder anderen Punkt noch zusammen reden. Ich werde mich zuerst vorstellen, ihr seid 1972 zu Biel auf die Welt gekommen, in eine Kinofamilie rein. Eure Eltern, Vital und Alice, haben dann schon mehrere Kinos geführt in der Region. Ihr habt eine Schwester, ihr seid nach der Schule und dem Gymi zu Biel an der Uni Zürich, habt studiert, dann seid ihr auf Chicago und auf New York. Irgendwann seid ihr dann zurück in die Schweiz gekommen, habt 2010 das Familienbusiness übernommen von euren Eltern. Ihr seid in beeindruckend vielen nationalen und internationalen Gremien, die sich mit Kino und eben der Branche befassen. Das ist vielleicht jetzt eine unvollständige Übersicht. Ihr seid bis Ende letztes Jahr Präsidentin gewesen vom Schweizerischen Kinoverband. Dort seid ihr immer noch im Vorstand und jetzt ad hoc Präsidentin bei Pro Cinema. Ihr seid in der International Union of Cinemas auch im Vorstand. Ihr seid bei CineSuisse, bei Cinéconomie im Vorstand, künstlerische Leiterin vom Festival du Film Français zu Biel, ehemaliges Mitglied von der Berner Filmkommission. Ihr seid nach wie vor am Filmfestival zu Locarno im Bord. Ihr habt 2 Töchter und lebt zu Biel. Habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen? Nein,
sehr vollständig.
Vollständig, sehr gut. Fangen wir doch gerade mit dem Aktuellen. Ihr seid in der letzten Zeit oft auch in den Medien gewesen, wegen dem Festival du Film Français, FFF Asch. Hier vielleicht schnell der aktuelle Stand. Oder der aktuelle Stand ist, dass ihr zusammen mit Virginie Borel vom Forum für Zweisprachigkeit und dem Laurent Sandeau von der Eventfirma das Festival weiterführen wollt, nachdem das Gründerduo hat gesagt hat, dass sie aufhören wollen. Wo steht ihr da?
Gute Frage. Nein, wir stehen immer noch daran, dass wir eigentlich sehr überzeugt davon sind, dass es so einen Anlass in Bio braucht. Bio ist auch der ideale Standort für so ein Festival, weil nämlich Bio als zweisprachige Stadt in der Schweiz, aber auch im Kanton Bern so einen Anlass auch verdient. Es ist ein Anlass, wo die Bieler Bevölkerung sehr prägt hat und prägt. Also das finde ich auch immer sehr, sehr schön jetzt in den letzten Wochen, wie viele positive Reaktionen von den Bielerinnen und Bielern kommen, wie viele Angebote zur Mithilfe kommen. Wir sind dran, wir sind sehr optimistisch, dass wir in dem Trio das 2026 durchführen können. Aber natürlich gibt es noch einige Hürden, die man nehmen muss. Und da ist jetzt halt da, es ist eine Herausforderung, wenn man im Februar eigentlich ein Festival im September auf die Beine stellen will. Aber wir sind ganz gute Dinge und ich freue mich auch sehr, dass wir die Stadt im Rücken haben und dass wir auch den Kanton im Rücken haben.
Also ist das jetzt offiziell, dass ihr die Gelder, die eigentlich für das eine Festival, das es ja in dem Sinn eben nicht mehr gibt, für das neue Festival, habt ihr da jetzt das Gesuch eingereicht? Ist das bewilligt worden, dass sowohl Stadt wie Kanton euch die schon gesprochenen Gelder jetzt euch geben?
Nein, das ist so noch nicht spruchreif, weil wenn, dann muss man jetzt zuerst eben schauen, wie tut man das überhaupt von der Struktur her aufbauen. Also gründet man einen neuen Verein?
Ja.
Dann kommen die Gesuche, aber wir sind, sagen wir, sehr regelmässig im Gespräch mit der Stadt Biel und wissen einfach, dass wir dort auch die Unterstützung bekommen.
Also die Stadt ist kooperativ, die genau, will euch unterstützen.
Ja, genau, und ich glaube, es haben alle auch, also sowohl die Stadt wie eben auch der Kanton, ich glaube, es ist wirklich ein Anlass, ein Kulturanlass, ein Begegnungsanlass, den niemand missen will.
Wir sind alle auf dem linken Fuß verwischt worden, wir haben nicht damit gerechnet, oder? Christian Kellenberger und Charlotte Masini, wo das Festival sehr lange geführt auf der operativen Ebene, wo dann ziemlich überraschend haben gesagt, sie wollen jetzt nicht mehr, wenn man mit jemandem so lange zusammenarbeitet und dann passiert so etwas. Wie ist jetzt da das Verhältnis?
Es ist nach wie vor ein Verhältnis und wir versuchen nach wie vor auch gemeinsame Lösungen zu finden. Ob jetzt das gemeinsame Lösungen wirklich in Form von einer Zusammenarbeit gibt oder ob das gemeinsame Lösungen gibt, dass man sich entscheidet, man geht getrennte Wege, das wird sich jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen entscheiden.
Also da seid ihr gerade so auf einem Weg.
Ja.
Ja. Das Festival ist ein Bieler Festival, der hat es gesagt, es ist sehr wichtig für die Region Biel. Könnte man denn nicht ehrlich sagen, der Kanton Bern ist ja eigentlich ein zweisprachiger Kanton. Wir machen jetzt ein kantonal-bernisches Festival.
Wir haben das auch ja ein Zeitchen gemacht. Wir haben ja während 3 Jahren das Pilotprojekt in Bern auch gemacht, das natürlich auch von den Kinos her gäbig ist, weil ich in Bern ja auch in der
Zelle Queenie Cinema, oder?
Genau, zur Verfügung kann stellen, respektive dort kann mitschaffen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Zukunftsvisionen, wie gross will man es machen jetzt. In erster Linie geht es wirklich darum, wie kann man das Festival nachhaltig gestalten, das heisst nachhaltig für die Zukunft gestalten. Wie kann man auch eine Struktur aufbauen, die eben nicht einfach von einer Person oder von 2 Personen abhängig ist. Und das wird uns jetzt schon auch noch ein bisschen beschäftigen. Von dem her sage ich immer, das wird jetzt 2 Übergangsjahre geben, 26 und 27, um nachher wirklich eine klare Struktur können aufzubauen, wo das Festival sich sicherlich zu Biel wieder verankern kann, aber durchaus mit der Möglichkeit, dass man das auch noch rausdreht. Gleichzeitig muss man immer sagen, logistisch ist das nicht ganz einfach. Also auch mit den ganzen Stars, die nach Biel kommen. Das braucht gleich, das ist ein logistischer Aufwand, dass man die im gleichen Abend von einer Stadt in die andere kann nehmen kann. Nicht alle haben Freude daran. Und ich glaube auch, wie gesagt, in erster Linie geht es mal darum, wie zielt man das Festival, wie richtet man das Festival aus. Das Hauptanliegen ist, dass es vor allem wirklich das Bio seinen Kernknotenpunkt hat.
Die hat Logistik angesprochen. Kann man überhaupt das Festival, das wirklich seinen Namen hat? Und das FFFH hat ja das wirklich, es hat sich etabliert. Viele Leute aus dem französischen Filmbusiness sind sehr gerne immer nach Bio gekommen. Wenn man jetzt da wie so eine Übergangszeit hat von 2 Jahren, ist da nicht Gefahr, dass es von Schweiz fest runtergefahren wird und dann wie so ein bisschen aus dem Fokus ist von den wichtigen Leuten?
Das glaube ich nicht, weil ich ja auch sehr eng mit der Uni France zusammenarbeite. Das sind die den französischen Film mit Welt heraustragen. Die wissen auch, was sie an diesem Festival hatten. Dann darf man gleich auch nicht vergessen, es ist ja, das Festival hat es in den 90er Jahren auch schon mal gegeben. Das heisst, man sieht eigentlich, Biel ist eine gute Kinostadt, ist eine gute Filmstadt. Und auch dort finde ich immer, den Fokus muss man darauf legen, was ist der Kern. Was ist das Herz von so einem Festival? Das Herz ist der Film.
Ja.
Ich habe Kinos, wir haben Partnerschaften, also von dem her, das Herz, das sollte sich nach wie vor bewegen können. Wie viel Muskelkraft drumherum kann gebaut werden, das muss man ein bisschen abschätzen und dort muss man, also dort sage ich auch immer allen, wir brauchen jetzt auch einfach von allen Seiten ein bisschen Geduld, wir brauchen Mitarbeit, weil es soll wirklich ein lokaler Bieler Anlass bleiben und da müssen jetzt alle ein bisschen mithelfen und mitmachen und Geduld walten und dann kommt das gut. Ich bin optimistisch.
Im Nachhinein ist man ja immer gescheiter, oder? Und wenn man etwas auf die Beine stellt, dann braucht es extrem viel Kraft von allen. Seid ihr ein bisschen reuig, dass es so fest auf 2 Personen ist konzentriert gewesen, dass das Festival quasi stattfindet, eben mit Christian Kellenberger und Charlotte Masini?
Man kann immer sagen, die Strukturen, die müssen zukunftsgerichtet aufgebaut werden. Jetzt muss man sich dort immer die Frage stellen, an wem ist es, die Strukturen anzupassen, an wem ist es, die Strukturen in Frage zu stellen. Letztendlich alles, also egal, wie es jetzt rauskommt, der Christian und Kellenberger und Charlotte Masini haben etwas Wunderbares auf die Beine gestellt. Aber andererseits muss man sagen, es ist nicht das erste Festival auf dieser Welt, wo
ein Führungswechsel
hat. Und dementsprechend muss ich immer sagen, es bleibt ein Festival und das Herz davon ist der Film.
Das Festival ist maßgeblich mitgeprägt worden von eurem verstorbenen Vater, von Vital Eppelbaum. Der hat sehr viel Energie, Geld und Know-how in das Festival. Da. Ist es vielleicht darum auch für euch wirklich wichtig, dass das Festival am Leben bleibt?
Nicht nur. Ich glaube, es sind Traditionen, die mir wichtig sind, und es ist der Kulturanlass, der mir wichtig ist. Und es geht mir eigentlich dort auch darum, als Bielerin geht es mir immer darum, wie können wir die Stadt auch wirklich ins Zentrum des Geschehens bringen, weil die Stadt hat so viel zu bieten und geht natürlich auch in der Kulturwelt immer ein bisschen zwischen den grösseren Städten verloren. Mhm. Und ich finde, da hat man jetzt etwas aufgebaut. Wir haben eine gute Kinostadt und dementsprechend lebe ich die Traditionen gerne weiter, auch wenn sie ein bisschen neu gedacht werden müssen.
Also jetzt haben wir den aktuellen Teil haben wir abgeschlossen und wir sind auch schon beim ersten Lied. Oder habt mitgenommen, all meine Gäste nehmen ja Musik mit, die im besten Fall etwas bedeutet. Ihr habt das Lied «Stand Up» gewählt. Das ist aus einem Film gesungen von der Cynthia Erivo. Warum das Lied?
Ich habe vor ein paar Wochen einen neuen Schweizer Film gesehen, einen Dokumentarfilm, der «Melody» heisst, der anfangs März in die Kinos kommt, der sich ein bisschen um das Gemeinschaftliche von der Musik geht, wo sehr viele Chöre in die Szene gesetzt werden und wo der Film geht ein bisschen der Frage nach, was macht Musik mit der Gemeinschaft? Und ein Chor hat das Lied gesungen und als ich den Film gesehen habe, habe ich so gemerkt, wow, das Lied geht mir total nachher und habe nachher ein bisschen die Tendenz, dass ich dann ganz viel im Wiederholungsmodus die gleichen Lieder höre und das habe ich wirklich gemerkt, das ist jetzt gerade so ein Lied, das in den letzten Wochen wirklich auf oberster Stelle bei meiner Hitliste steht und darum habe ich das gegeben für heute.
Hören wir rein.
I've been walking with my face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it. And I'll fight with the strength that I got until I die. gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling? Calling me to answer, gonna keep on keeping on. And I know what's around the bend might be hard to face, cause I'm alone and I just might fail, but Lord knows I'll try. Sisters fill up the sky. Stand up, take my people with me. Together the river, can you hear freedom calling, calling me to answer, gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, do you hear freedom calling, calling me to
Text heute mit der Kinobesitzerin, mit der Edna Ebelbaum. Edna Ebelbaum, ihr seid oberhalb, wer Bio kennt, kennt das Gebäude vom Kino Rex, aufgewachsen im unteren G, in eine Kinofamilie rein. Erinnert ihr euch eigentlich noch an den allerersten Film, den ihr im Kino habt gesehen?
Heidi.
Ah, egal. Der Schwarz-Weiss?
Ja.
Ah, lustig. Der ist im Palast gelaufen.
Bei mir ist er dann im Apollo gelaufen. Und ja, ich kann mich sogar wirklich noch an das erinnern. Ich nehme an, ich war etwa 3-4 an der Hand von meiner Mutter. Und sie hat mich vorbereitet, glaube extra nicht von Anfang an mitgenommen. Und für mich war das irgendwie sehr lustig gewesen, dass das alles im Dunkeln war. Und Sigi, also das weiss ich nicht mehr, aber das ist von den Erzählungen her, in das Apollo, wo ja die Leinwand noch auf der anderen Seite war, genau, zu dieser Zeit in den 70er Jahren. Und ich sei das auch reingelaufen und es waren gerade sehr ruhige Szenen und habe einfach durch den ganzen Saal geschrien, warum schlafen hier alle? Und dann habe ich den Film natürlich auch schon sehr gut gekannt und habe dann immer sehr laut mitgeredet, wenn der Alphöhi nach dem Heidi gerufen hat. Ja, das war mein erster Film gewesen.
Also ich stelle mir das relativ paradiesisch vor, wenn man an Kino interessiert ist und quasi einfach in jedes Kino in der Stadt reinlaufen und alle Filme schauen, die man will.
Ja, das ist eine schöne Kindheit. Ich sage auch immer, ich bin eben oberhalb vom Rex aufgewachsen. Das heisst, mein Fernseher war schon ein bisschen Projektionskabine. Ich hatte dort mein Schemeli und konnte dort eigentlich immer nach der Schule ran können. Und man hatte ja dann noch pro Kino ein Operateur gehabt. Das heisst, der hat natürlich genau gewusst, jetzt kommt die Kleine und jetzt stellt sie sich auf die Schemeli. Was meine Eltern aber nie haben wollen, ist, dass ich ins Kino gegangen, wenn der Film nicht mein Alter war.
Also da haben sie drauf geschaut?
Da haben sie sehr drauf geschaut.
Wie haben sie das gemacht? Haben sie haben
es einfach verboten. Aber ich nicht dürfen.
So wie ich kenne, sind ich Verbot relativ gleich. Von dem her habe ich gedacht, vielleicht hätte das sie das umgegangen.
Dann konnte ich einfach in der Kabine schauen, aber ich habe nicht dürfen im Publikum mitmischen. Aber natürlich bin ich aufgewachsen mit Filmen, habe viele Filme gesehen, schaue auch heute noch viele Filme. Ich finde das auch immer lustig, wenn ich an einem Festival bin und die Leute dann immer fragen, ah, du schaust den ganzen Tag nur Filme. Dann gebe ich immer als Antwort, ich halte einen total lässigen Job.
Wir sind einfach alle nur neidisch. Jetzt muss man sagen, wir sind ähnliche Generation in den 70er Jahren auf die Welt gekommen, dann in den 80er, 90er eben sozialisiert worden, kinomässig. Ich finde das eine grossartige Zeit. Eben gerade in den 80er Jahren mit vielen guten Filmen, auch Filmen, die eben für Kinder und Jugendliche sich geeignet haben. Ja, so Spielberg oder was weiß ich, viel Tanzfilme auch, viel Musikfilme auch. Seid ihr nostalgisch? Oder seid ihr jemand, der findet, hey, nein, es kommt immer wieder interessant ins Kino und ich will nicht irgendwie darum studieren, warum ich in den 80er und 90er Jahren den und den Film so gut gefunden habe?
Nein, ich bin nicht nostalgisch, weil ich finde, jeder Film bringt etwas Neues oder jeder gute Film bringt etwas Neues. Und ich glaube, das finde ich auch immer das Spannende am Mitgehen mit der Zeit, an der Entwicklung von der Zeit, dass es Filme jetzt heutzutage gibt, wo es eben in den 70er Jahren nicht hätte können geben. Ich finde, es gibt auch Filme, wo schlecht altern. Es gibt Filme, wo wahnsinnig gut altern. Mhm. Ich finde, Filmgeschichte finde ich durchaus spannend. Ich schaue das natürlich auch eher vom Unternehmerischen an. Früher war man noch eher in der Zeit gewesen, wo man eben im Sommer mehr Reprisen gezeigt hat. Das ist nachher eine Zeit ganz weg gewesen. Also Reprisen hat man gar nicht mehr können zeigen mit den neuen Medien, die reingekommen sind. Und jetzt fängt wieder eine Bewegung an, wo man irgendwie Reprisen feiern. Mhm. Und das finde ich total spannend. Finde ich auch spannend. Also wir haben ja das Programm «The Ones We Love», wo die Leute selber können abstimmen können. Und das finde ich immer sehr interessant, auch von meinen verschiedenen Gegenden. Es hat, glaube ich, noch nie einen Film in den 5 Städten gegeben, der gleich war. Mhm. Also jede Region stimmt da immer anders ab. Und das finde ich schön, dass diese Filme auch wieder zum Leben kommen, weil man auch wieder sieht, das ist ein anderes Erleben, ob man die jetzt irgendwie daheim auf dem Sofa schaut oder ob man die eben in einer Gemeinschaft im Kino schaut. Und darum, ich bin immer sehr weniger vergangenheitsausgerichtet, sondern eher zukunftsausgerichtet. Und immer daran denken, und wie können wir das Publikum noch mehr motivieren, mitzumachen? Wie können wir wirklich den Kulturort Kino noch mehr zum Begegnungsort werden?
Biel ist eigentlich eine spannende Stadt, weil wir ja die meisten Filme im Originalton schauen können, weil man ja nicht irgendeine von den sprachlichen beiden Gruppen irgendwie benachteiligen will. Also es gibt natürlich Filme, die nicht in der Originalfassung sind, aber trotzdem, wir haben hier wirklich einen sehr grossen Luxus. Wenn ihr redet vom Geschmack vom Publikum, ist der zu Biel der Geschmack vom welschen Publikum fest anders als vom deutschsprachigen?
Ja, ich glaube schon. Ich sehe auch schon den Unterschied jetzt zwischen der Stadt, also jetzt Bern, Neuchâtel, das sind 20 Minuten und doch sehr andere Geschmacksrichtungen. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass nicht die gleichen Filme rauskommen in der französischen Schweiz wie in der Deutschschweiz. Zum Teil merkt man das an Schauspielerinnen oder Schauspielern, zum Teil merkt man es an Genre. Aber man merkt schon, es ist eine andere Sozialisierung vom Geschmack hier in den beiden Landesteilen. Und wir sind halt hier zu Biel wirklich schön mit drinnen. Und manchmal geht man in beide Richtungen, manchmal muss man sich für eine Richtung entscheiden. Das ist das Gleiche wie mit eben Originalfassungen. Meistens probieren wir wirklich die Originalfassungen zu haben. Die Schweiz ist eigentlich das einzige Land, das immer die 2 Untertitel hat. Mhm. Und dann gibt es zum Teil auch Filme, wo einfach das von der Produktionsfirmen nachher nicht erlaubt wird, die doppelsprachigen Untertitel. Und mit dem müssen wir auch leben. Dann ist die Spielprogrammation ein bisschen komplizierter, weil man dann noch die französischen Untertitel, die parallel zu den deutschen Untertiteln muss laufen. Aber ich glaube, auch das gehört ein bisschen zu unserem Alltag.
Ja.
Und, egal wie kompliziert, wir probieren es ein bisschen allen recht zu machen.
Bieler Fasson.
Die Bieler Fasson, genau.
Der korrigiert mich, aber ich habe den Eindruck, dass im französischsprachigen Teil von der Schweiz, vielleicht auch in Frankreich, im Gegensatz zum deutschsprachigen Kino noch fest viel mehr auch als wirklich Kulturgut und als eben nicht nur das Theater oder die Oper, sondern wirklich das Kino so zählt. Und dass man oft vielleicht in den deutschsprachigen Räume, sage ich jetzt mal, findet ja, Kino ist vor allem Unterhaltung und nicht wirklich hochstehende Kultur.
Das ist absolut korrekt. Also Kino in Frankreich und das natürlich dementsprechend in den frankophonen Ländern ist wirklich ein Teil von der Kultur. Das ist von klein auf bis, also jede Generation, während Deutschland und dementsprechend Deutschschweiz das weniger kulturverankert hat, sondern eben mehr auf Unterhaltungsbasis ist. Mhm. Das heisst, man sieht das zum Beispiel auch bei der, also man sieht das zum Beispiel bei einer Zauberlaterne, die im französischen Raum gegründet worden ist, wo eigentlich der Erfolg aus der französischen Schweiz in die anderen Länder gebracht hat oder in die anderen Landesteile in der Schweiz. Auch das sehr, der Aufbauend von klein auf, der ist, auch wenn man die Kinderfilme, Familienfilme anschaut, die französischen Familienfilme, die sind eigentlich immer zwar für die jüngste Generation, aber man kann sie noch anschauen, wenn man etwas älter ist. Mhm. Bei den deutschen Familienfilmen habe ich immer als Mutter an irgendeinem Punkt das Gefühl gehabt, da muss ich jetzt also nicht mehr mit. Das, glaube ich, Conny zum 17. Das dürfen sie jetzt so allein schauen. Mhm. Ist aber auch wichtig. Also ich finde auch, die finde ich auch schön, dass man irgendwie, wie kann sagen, Kinder sollen auch allein einen Film schauen. Man bringt sie, man holt sie ab. Auch diese Möglichkeit muss es geben.
Reden wir doch auch noch über eure Kinder. Gleich noch mehr. Ihr seid eben aufgewachsen in einer Familie, die eine Firma hatte, wo beide haben gearbeitet, oder? Und wenn ich richtig informiert bin, seid ihr recht früh, recht selbstständig und habt recht viel Freiheit gehabt, weil eure Eltern haben gar nicht Kapazität gehabt, quasi wie Helikoptereltern, um euch herumzuschwirren.
Ja, halbe. Also wir haben schon auch, sage jetzt nochmal, einen traditionellen Haushalt gehabt. Mein Vater hat sehr viel gearbeitet. Der ist auch sehr viel am Abend noch ins Büro gegangen. Meine Mutter hat auch gearbeitet, aber ist letztendlich gleich auch daheim gewesen. Meistens, wenn wir heimgekommen sind. Also wir sind jetzt auch nicht einfach die Schlüsselkinder gewesen. Selbstständigkeit, weil sie geschafft haben, Selbstständigkeit, aber das ist auch eher etwas von meiner Mutter, ist ihr einfach immer wahnsinnig wichtig gewesen, dass wir unsere eigenen Wege gehen. Mhm. Und das ist eine Erziehungsform, wo wir jetzt auch wieder unseren Kindern probieren mitzugeben oder haben probieren mitzugeben. Ich glaube, es ist uns ganz mehr oder minder gut gelungen, die Selbstständigkeit, dass sie die auch können lernen.
Und so als junge Frau oder sogar noch als Teenie, ist das denn schon irgendein Thema gewesen? Hat man euch schon damit konfrontiert, dass ihr eventuell dann mal die Firma übernehmen würdet?
Natürlich ist das bei einem Familienunternehmen immer ein Thema. Ich meine, das Unternehmen ist auch immer ein Gespräch gewesen. Das war am Mittagstisch ein Gespräch gewesen, das war am Nachttisch ein Gespräch gewesen. Ich sage jetzt vielleicht auch aus dem Grund, bin ich glaube wirklich nach der Matur nachher weg. Ich habe noch ein Jahr im Theater in Basel gearbeitet. Also ich habe das Gefühl, das ist etwas ganz, ganz anderes als das, was meine Eltern gemacht haben. Glaube ich, gleich der Schritt nach Amerika ist einfach weg. Ich muss meine eigenen Wege gehen, ich muss meine eigenen Spuren können kreieren, bis zum Zeitpunkt, wo es dann irgendwie auch klar ist, jetzt muss die Frage beantwortet werden, was macht man mit diesem Familienunternehmen? Und dann, glaube ich, habe ich auch wie ehrlich zu mir selber müssen sein und mir sagen, es ist eigentlich wirklich ein total faszinierender Beruf und faszinierend, weil es eben nicht, es ist nicht Kultur, es ist nicht Wirtschaft, es ist wirklich das brückenbauende Unternehmen zwischen Wirtschaft und Kultur. Also ich bin Kulturunternehmerin.
Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja. Der hat ja noch Schwester, die hat sich das nicht können vorstellen. Es war wie klar gewesen, die Edna macht das.
Das ist auch zur Diskussion gestanden und sie hat das aber dann nicht wollen.
Ja. Wie fest Druck hat man da gleich? Weil man könnte ja sagen, hey, nein, sorry, es interessiert mich wirklich nicht, aber dann hätte euer Vater müssen irgendeine externe Lösung finden. Oder?
Genau, das ist mir irgendwie noch immer ein Anliegen gewesen, weil ich natürlich auch mit meinen Jahren in Amerika immer die Distanz hatte, dass das nachher nicht an uns liegt, wenn wir klar Nein würden sagen. Sondern dann müsste wie vorher eine Lösung gesucht werden, weil ich finde auch immer, das darf nicht die Aufgabe von der Nachfolgegeneration sein, die Unternehmen von den Eltern müssen weiterzuführen oder müssen zu verkaufen. Mhm. Und darum sind wir eigentlich dann eben ab 2007 in diesem Gespräch gewesen, wie weiter. Und dann muss man dort auch sagen, mein Vater und ich haben nie zusammen, oder ja, natürlich lange nicht mehr zusammen gearbeitet. Und wir haben uns ja gegenseitig auch so eine Probezeit gegeben von 6 Monaten, wo wir einfach wie auch herausfinden wollten, können wir das überhaupt? Also geht er auf die Palme, wenn ich eine Entscheidung treffe? Oder finde ich, das ist mir alles viel zu altmodisch. Aber irgendwie ist es gegangen und wir haben uns glaube, gegenseitig auch sehr viel Spielraum gelassen. Und ich finde, er hat mir auch eigentlich sehr viel Freiheiten gelassen und einfach gesagt, so, mach mal.
Wie seid ihr eingeschafft worden? Also muss man sich das wie vorstellen, dass ihr einfach mal die ersten Wochen oder Monate begleitet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat mich der Vital Eppelbaum in die Geheimnisse von diesem Unternehmen eingeführt?
Indem ich es einfach gemacht habe. Er ist dort immer sehr selber durchcatchen, selber schauen, wenn du eine Frage hast, kommst. Mhm. Der erste Montag, das ist bei uns ja immer in der Kinobranche, ist das die Programmation. Ich bin dort mit meiner studentischen Arroganz an diesem Montag ins Büro gekommen. Ich dachte, ja, so ein Bartelefon, das ist ja jetzt wohl nicht so eine Sache. Nach dem zweiten Telefon habe ich dann schon gemerkt, oh doch, das ist ja gleich immer total Adrenalin gestärkt und einfach alles wird verhandelt, weil alle kämpfen um ihren Platz. Und mein Vater hat einfach mir die Liste gegeben und gesagt, so, jetzt kannst du mal mit dem anfangen. Und nach, also das ist auch, weil das ist ja gleich auch alles sehr zweisprachig. Wir haben auch Lehrer im französischen Raum, auch im deutschen Raum. Und ich habe natürlich wirklich etwa 14 Jahre kein Französisch mehr geredet. Mhm. Und ein Lehrer hat mir dann viel später mal gesagt, französischsprachig, weil ich glaube, in dem ersten Moment konnte ich einfach immer noch sagen, «Non, je suis pas d'accord». Und für ihn war das, wow, die ist ja noch viel tougher wie ihr Vater. Weil die gibt wirklich also keine Millimeter nach. Ich habe von mir aus müssen sagen, nein, das ist einfach mein Vokabular zu diesem Zeitpunkt. Und das war sehr lustig, als wir dann herausgefunden haben, ja, nein, also, ja, ich bin sicherlich nicht die einfachste Verhandlerin, aber das ist jetzt wirklich aus einem Missverständnis heraus, habe ich einen Namen bekommen als
Supertaf. Den ich aber genützt, oder?
Ja. Ja, genau. Weil ich einfach mein Vokabular auf Französisch noch nicht gehabt habe.
Euer Vater war bekannt für eine, er ist sehr eine respektheischende Person gewesen, hat genau gewusst, was er wollte, hat ein riesen Netzwerk gehabt. Und ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass es auch nicht einfach ist, in so Fußstapfen zu treten. Aber offenbar ist das jetzt, wenn ich mich so zulasse, gar nicht so ein Problem gewesen.
Ich glaube, das ist einfach auch, weil ich nicht mit 20 eingestiegen bin. Mm. Dann war es wirklich ein Problem gewesen. Ich bin aber mit den 30 eingestiegen. Das heisst, ich habe gleich auch schon ein kleines Rucksäckchen gehabt. Ja. Und ich habe mich wie auch entschieden, okay, das ist jetzt der Weg, den ich gehen will. Er hat auch gewusst, er muss mit das Rucksäckchen, also es gibt einen Generationenwechsel. Und ich glaube, ich habe immer am Anfang lustig gesagt, wenn es um die Frau gegangen ist, wie sind die Kärtchen? Und gesagt, ja, die könnte einfach Tochter draufschreiben. Und irgendwann ist er dann gekommen und gesagt, jetzt kehren wir es um, jetzt schreibe ich einfach Vater drauf.
Oh.
Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, eben, man macht sich seine Wege, man geht seine Wege, das Geschäft entwickelt sich. Wir haben noch, bis er gestorben ist, eigentlich noch 4 Jahre zusammen gehabt. Mhm. Das ist auch total, also das ist auch wichtig gewesen, die wollte ich auch nicht missen. Und gleichzeitig, es ist ein Beruf, den man so nicht lernen kann. Also das, ja, ist wirklich,
gibt keinen eidgenössischen Fachausweis.
Nein. Mhm. Und das heisst, es ist wirklich so viel Learning by Doing. Man geht den Weg, man korrigiert ihn wieder, man tut etwas Neues, man tut wieder zurück, man geht wieder weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was unser Geschäft ausmacht.
Gibt es da auch Regeln, die er gesagt hat, hey, das ist mir im Fall extrem wichtig, das musst du wirklich so machen. Und du kannst sonst alles machen, wie du willst, aber das musst du schützen.
Ich glaube, was ich von ihm wirklich mitbekommen habe, das ist der Solidaritätsgedanke, das heisst der ganze Verbandsgedanke, wo nehme ich wirklich auch von an, also das haben wir ja bei ihm auch gesehen, von Kind auf, er war immer sehr aktiv gewesen, wenn es darum gegangen ist, in Branchenverbänden oder in anderen Verbänden aktiv mitzumachen. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Wert, den ich absolut von ihm habe gelernt habe. Ist zwar in seinem Unternehmen, aber ein Unternehmen kann auch noch mal überleben, wenn man es im Gesamten anschaut. Und das heisst, da braucht es immer Leute, die eben auch die Brücken im grösseren Rahmen bauen. Und das habe ich sicher von ihm mitbekommen. Diversität ist auch etwas, was bei uns immer ganz klar war. Wir führen kein Kino, das nur auf eine Richtung schlägt. Darum habe ich übrigens bei dieser Anfangsfrage zwischen Blockbuster und Arthouse, den Unterschied gibt es für mich nicht, sondern es gibt Filme.
Gutes oder schlechtes Kino?
Nein, dann würde ich schon wieder beurteilen. Das kann ich für mich beurteilen. Mhm. Oder kann ich für mich,
Also ich meine, dass Blockbuster schlecht sind und das andere gut, sondern einfach Filme sind Filme.
Es gibt Filme für jedes Publikum. Und jedes Publikum hat einen anderen Geschmack und eine andere Ausrichtung, einen anderen Wunsch. An diesem Tag hat man Lust auf das. Und ich habe je länger, je mehr Mühe mit diesen Kategorisierungen, weil eben gerade Greta Gerwig ist für mich auch so ein typischer Fall, ist jetzt das ein Blockbuster, ist jetzt das Arthouse, sie kommt aus dem Arthouse, aber nur weil der Film viel Publikum abzielt hat, wird es plötzlich Blockbuster, das geht für mich nicht mehr auf. Mhm. Und darum habe ich immer Mühe mit diesen Kategorisierungen, sage aber immer, es geht eigentlich nicht um Kategorisierung zwischen Blockbuster und Arthouse, es geht eigentlich darum, wie schaffen wir es diversifiziert, ein vielfältiges Programm den Leuten vorzuschlagen. Das ist unsere Aufgabe als Kinounternehmerin oder Programmatorinnen, die möglichst breite Plattform anzubieten.
Wir kommen schon zum zweiten Lied, Edna Eppelbaum. Ich hoffe, du es richtig aussprechen. Habaita.
Ja.
Ist das richtig? Mhm. Das ist ein jüdisches Lied oder ein hebräisches Lied?
Hebräisch, ja.
Mhm. Warum das Lied?
Ich finde die Geschichte von diesem Lied durchaus interessant. Es ist in den 80er Jahren geschrieben worden, eigentlich beim Libanon-Krieg, wo es eigentlich sehr ein Antikriegslied war und man eigentlich dort gehofft hat drauf, also eigentlich ein Friedensstiftenslied und Habaita heisst das nach Hause kommen. Mm. Also, dass auch die Soldaten wieder zurückkommen. Und das hat jetzt, nach dem 7. Oktober 23, hat das wieder so ein Revival bekommen, zurückzukommen von den Geiseln. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, das bei uns im Haushalt oder in meinem bekannten Freundeskreis seit dem 7. Oktober ist das natürlich ein Thema. Und ich finde auch immer bei diesem Lied oder das, was ich jetzt euch geschickt habe, das ist ja kurz nach dem Platzen vom ersten Geiseldeal im Dezember 2023 haben sich 800 Musikerinnen und Musiker zusammengeschlossen und haben in der Arena von Caesarea,
gerade am Meer, oder?
Gerade am Meer, genau, das Lied nochmal performt mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten, Stimmen. Und mich hat das sehr bewegt und berührt. Und ich glaube, es geht mir dort weniger um die politische Auseinandersetzung mit der Region, sondern es geht mir dort eigentlich auch wieder ähnlich wie bei Stand-Up. Wie kann die Musik uns verbinden? Wie kann die Musik uns eigentlich Hoffnung geben? Wie kann die Musik uns auch anstiften, aufzustehen, sich für etwas einzusetzen, Zivilcourage zeigen und eigentlich in eine friedvolle Zukunft zu gehen?
We'll be right back.
Willkommen zurück im Klartext heute mit der Kinobesitzerin, mit der Edna Eppelbaum. Edna Eppelbaum, ihr seid sehr engagiert für das Kino, eben nicht nur als Unternehmerin. Ihr habt gesagt, es ist auch ein Wert, den ihr mitbekommen von eurem Vater, sondern eben auch in den diversen Gremien und Verbänden. Jetzt ist ja das Kino schon x-mal, hat man gesagt, das Kino ist am Sterben, das Kino ist tot. Heute oder gestern habe ich gelesen, dass in Zürich das Kino Corso geschlossen wird, am Bellevue, also eigentlich an bester Lage. Wie schwach ist der Herzschlag vom Kino?
Der ist nicht schwach, der ist sehr zyklisch. Es gibt Jahre, wo er sehr stark ist, es gibt Jahre, wo er ein bisschen schwächer ist. Das 25, also das letzte Jahr, ist jetzt nicht ein außerordentliches gutes Kinojahr gewesen. Da gibt es auch mehrere Erklärungen dafür. Wir sind gleich, also Covid, würde ich jetzt mal sagen, das ist natürlich die tiefschneidendste Krise gewesen, die wir erlebt haben in der ganzen Kinogeschichte. Gleichzeitig sage ich immer, das Kino ist schon durch so viele Krisen gegangen. Immer alle 10 Jahre hat man das Kino wieder tot geredet. Man hat gesagt, der Wechsel von Stummfilm zu Tonfilm, das ist der Tod vom Kino. Jetzt will das niemand mehr. Dann hat es den Wechsel gegeben zu anderen Medien, sei das Fernsehen in den 50er Jahren, sei das nachher Video, Blu-ray, jetzt ist Streaming. Wir sind sehr eine krisenbeständige Branche, weil es, glaube ich, wirklich immer das Bedürfnis da wird sein, dass man Geschichten kann zusammen erleben kann. Ja. Und Geschichten, also in Form von Geschichten und in Form von Geschichten. Mhm. Und ich glaube, solange wir das Bedürfnis als Gesellschaft haben, Geschichten zu erzählen, Geschichten zu schauen, zu reflektieren, gemeinsam zu lachen, solange wird das Kino immer noch tot gesprochen von vielen Journalisten und Journalistinnen. Und wir, glaube ich, in der Branche wissen aber, das Geschäft wird überleben mit Änderungen. Also das ist auch nicht, sage auch immer, ein Kinounternehmen zu führen, ist nicht ein sicherer Wert. Also wir kämpfen jeden Tag, wir kämpfen um Filme, wir kämpfen um Publikum, wir kämpfen auf eben die neueren, kleineren Erfindungen. Andererseits, es bleibt ein Raum, der dunkel ist, mit Stuhl und einer Leinwand und einer Geschichte.
Ja, ich habe erst gedacht, ich war in Solothurn, um einen Film zu schauen. Und bin dann rausgekommen, dort habe ich das zum ersten Mal wieder so erlebt, dass ich wirklich so die ersten 5 bis 10 Minuten, wo ich wieder draussen war, eigentlich gar nicht haben reden mit irgendjemandem, weil ich noch so in dieser Geschichte drin bin. Und das ist eben schon etwas anderes, wenn man in einem Raum ist, der sehr dunkel und eine grosse Leinwand, als wenn man es jetzt daheim am Laptop schaut. Mhm. Oder? Und ich glaube, das ist schon etwas, wo einfach ein Erlebnis ist. Das ist wie wenn du das Theater im Theater siehst. Das ist ja auch nicht das Gleiche, als wenn du eben daheim irgendwie eine Verfilmung siehst. Auf Netflix. Netflix. Ihr seid viel unterwegs, ihr geht an Filmfestivals, so an ganz grosse, namentlich zum Beispiel Cannes. Jetzt stelle ich mir das vor, und ihr habt es vorhin schon mal angesprochen, dass ihr einfach in Cannes den ganzen Tag Filme könnt schauen könnt. Und dann könnt ihr entscheiden, ja, der passt oder der passt nicht, und dann programmiert ihr die bei euch. Stimmt das?
Nicht ganz. Also ich schaue den ganzen Tag Filme. Cannes ist wirklich während 10 Tage am 7. am Morgen 8. fängt die erste Vorstellung an und ich sage immer, man schafft pro Tag 5 Filme, das schaffe ich, wenn es ganz gut kommt, dann 6, aber dann komme ich erst etwa um 3 am Morgen heim. Wow. Und das schaffe ich auch nicht mehr, ich bin auch nicht mehr 20, das schaffe ich auch nicht mehr jeden Tag, aber es ist ein Film nach dem anderen. Ich glaube, es gibt dort wie mehrere, ich sage immer, ich habe dort mehrere Antennen, es gibt die Antenne, wo ich Filme schaue, die schon in der Schweiz in einem Verleih sind. Dann geht es ein bisschen um die Frage, was kann man mit denen machen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich einfach bei jedem Film kann sagen kann, gefällt mir, das will ich, das gefällt mir nicht, will ich nicht. Sondern es gibt Teile, wo klar sind, die starten man. Wie gesagt, mir geht es vor allem um die Vielfalt, die wir dem Publikum offerieren in all meinen Städten. Dann die zweite Antenne ist Filme, die noch nicht in einem Verleih ist, dass man dort zusammen mit den Verleihunternehmen schaut, hat das Potenzial, hat das ein Zuschauerinnen- und Zuschauerpotenzial, hat das ein Festivalpotenzial, dass man dort auch im Gespräch bleibt. Und dann gibt es natürlich auch noch meine Festivalseite, wo ich wirklich einfach ganz, ganz spezifisch einfach französische Filme schaue und mir denke, ist das etwas für die 4-5 Tage Festival, interessiert das das Publikum, kann man etwas machen damit, ja oder nein.
Aber wenn man 5 oder 6 Filme am Tag schaut, träumt man dann nicht nur davon. Das ist schon wahnsinnig viel Stimulanz irgendwie und es berührt einem ja auch.
Sagen, das ist jetzt wirklich unser Beruf, also da gewöhnt man sich auch dran. Mhm. Also das ist, die lesen sicherlich auch mehr Zeitungen, schneller Zeitungen als der Durchschnitt. Mhm, das stimmt. Ist wirklich unsere Berufsgattung, das müssen wir können prestieren.
Habt ihr eigentlich einen Lieblingsfilm?
Nein. Immer wieder. Aber Ich finde wirklich Filme oder Geschichten, sie sind auch momentabhängig. Also es gibt Momente, ich habe eigentlich kein Genre. Ich kann vielleicht sagen, beim Horrorfilm, da muss man mich vielleicht ein bisschen mehr zerren, dass ich nach oben schauen kann. Aber ich glaube, ich habe genauso gerne romantische Komödien wie der historisch schwierige Film. Ich habe wirklich ein sehr breites Spektrum und Ich sehe vielleicht eher, aber darum sage ich auch bei den Antennen, ich schaue mir die Filme an. Natürlich hat mein Geschmack spielt auch eine Rolle, aber letztendlich meine Aufgabe ist, wie kann ich den Geschmack vom Publikum erfassen. Und den kann man manchmal erfassen und manchmal kann man sich auch sagen, das finde ich wichtig, dass man den Film zeigt.
Ja, also dass auch wie ein Botschaft dahinter ist, oder? Es gibt Leute, die sagen, dass Filme Leben verändern können. Also, dass jemand ins Kino geht und dort ein Schicksal sieht, das irgendetwas in jemandem auslöst und darum wie dann vielleicht einen nächsten Schritt macht im Leben. Glaubt ihr an das?
Ja, ich glaube sehr daran, dass Filme, genauso wie Literatur, das kann bewegen kann. Ich glaube auch, dass also das Leben verändern, ich sage manchmal sogar, es kann die Welt verändern. Und ich glaube, gerade im Kino muss man immer das Dreiegespann anschauen. Es gibt einen Film, es gibt einen Ort und es gibt ein Publikum. Und diese drei die müssen zusammen funktionieren, dass es kann verändern kann.
Ich habe jetzt zum Beispiel von Beizer gehört, dass wenn die dann ins Ausland gehen, dass sie Restaurants anschauen, um zu schauen, hey, wie könnte man das Restaurant auch noch einrichten oder wie könnte das noch daherkommen und sich vielleicht auch inspirieren. Wenn ihr im Ausland seid, geht ihr aber ganz gezielt einfach ins Kino, weil ihr wollt schauen, wie die Kino daherkommen?
Absolut, ja, mache ich total gerne. Finde immer auch ein bisschen anstrengend, wo mit mir in der Ferien sind. Ich sage, aber jetzt sind wir ja hier in dieser Stadt. Wieso jetzt die Kino? Ich finde das total spannend.
Mhm. Und habt ihr dann, wenn das Geld keine Rolle würde spielen und ihr könntet ein Kino bauen oder eine Saal oder 2 Säle, wie würde das Traumkino für euch aussehen?
Ich glaube immer noch, ein Kino braucht eine Leinwand und braucht einen Stuhl und braucht eine gute Geschichte. Und die gute Geschichte, das ist die Hauptsache.
Mhm. Aber so bequeme Stühle schaden ja auch nicht, oder?
Genau, und jetzt, glaube ich, das ist auch die Entwicklung, die man in den letzten Jahren vor allem festgestellt hat. Das ist natürlich alles technologisch und vom Komfort her viel, viel entwickelter als noch vor 10, 20 Jahren. Also erstens sind wir vollumfänglich digitalisiert. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf einen Inhalt, den wir abspielen können. Also so wie wir jetzt seit 15 Jahren, 20 Jahren Live-Content abspielen, wo man auch wieder ein anderes Publikum...
Also Opern zum Beispiel, oder?
Opern, Konzerte oder zum Beispiel auch... Ich sage jetzt gleich, wo der EHCB in die Playoff-Finals gekommen ist. Also, Das sind die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, die hat man früher nicht gehabt. Dann der Komfort, das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Ich finde das immer sehr, sehr lustig, dass im Kino der Komfort wirklich verlangt wird vom Publikum, während im Theater wird er nicht verlangt. Also dort ist es okay, wenn man auf diesem Holzstuhl sitzt. Im Kino ist es nicht mehr okay.
Ja.
Aber das sind die Entwicklungen, die müssen wir uns zu Gemüt nehmen und da müssen wir auch Sachen verändern. Dann ist, glaube ich, wirklich auch Technologie, Komfort und die Art und Weise von der Programmation hat sich schon auch massiv verändert. Also heute muss man immer sagen, wir haben so viele Filme, die auf den Markt kommen. Wie programmiert man die? Welchen Filmen gibt man eigentlich auch noch die Chance?
Also sie bleiben weniger lang, oder? Habe ich den Eindruck?
Ja und nein. Es gibt, wenn ein Film, sagen wir mal, die ersten 2 Wochen kein Publikum anzieht, dann wird das auch in 3. Woche nicht passieren. Mhm. Das ist eine grosse Veränderung zu früher, wo man einen Film hat noch können, wir sagen immer, dahin plätschern lassen.
Ja.
Heute weiss man eigentlich, hat man ein Gespür, nach dem ersten Wochenende weiss man eigentlich schon, wo es hinzieht. Mhm. Es gibt aber heute viel, viel mehr von den sogenannten Langläufen, wo man dann zum Teil wirklich 37 bis, also wir haben auch schon einen Film, ein Jahr im Programm gehabt. Dann tut man vielleicht noch mal alle Vorstellungen. Aber ja, die Langläufe, die gibt es. Und die gibt es mehr als noch vor 20 Jahren. Also von dem her kann man auch nicht einfach sagen, es ist mehr Fabrik geworden. Es ist beides ein bisschen.
Ihr habt 2 Töchter, die werden langsam erwachsen. Welche von beiden wird eure Firma übernehmen?
Da haben sie noch Zeit. Ich glaube, genauso wie ich mit 18 das nicht gewusst habe, das müssen sie nicht wissen. Sie tun manchmal ein bisschen witzeln und sagen so, ja, das ist der Plan B. Sie sollen zuerst ihren Weg gehen.
Und da kommen wir, glaube ich, so schon passend zum letzten Lied, das ihr habt mitgenommen habt. Ja. Luan Jevol, das ist eigentlich ein Lied vom Sardou, wo aber Luan, eine junge französische Sängerin, singt. Warum das Lied?
Das ist lustig. Ich glaube, Luan ist so eine von diesen Sängerinnen, wo wir irgendwie in der Familie viel gehört haben, angefangen mit dem Film «Famille Belli». Also muss sagen, bei allen oder bei 2 von den Liedern, es ist natürlich bei uns auch immer sehr filmabhängig. Wenn uns etwas packt von einem Film her, dann verbindet, ist das auch zu verbinden und Musik ist sowieso verbindend. Also ausgehend von dem Film «La Famille Belli» bin ich überhaupt erst auf die Luan gekommen. Dann hat man gemerkt, auch die Luan, die macht ein bisschen beides. Die geht richtig Schauspiel, die geht aber auch in Richtung Musik. Und das ist jetzt das letzte Konzert, wo ich mit meinen beiden Töchtern in Genf war. Das Konzert von der Luan war. Ich bin mir zwar ein bisschen älter vorgekommen, aber ich habe das gleich total lustig gefunden. Und «Jevol» habe ich ausgelesen, weil, wie die tatsächlich gesagt hat, sie jetzt unsere beiden Kinder im Alter vom Ausflügen. Und das freut mich aber auch, dass sie irgendwie ihren Weg jetzt einschlagen können.
Merci für das Gespräch, Herr Neupelbaum.
Merci euch.
Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père, démuni, a souri. Ne pas se retourner. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette guerre qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer.
mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je vole, je vole.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.